dadurch, dass man auch an das Thema Endlichkeit natürlich kommt, dadurch, dass vieles im Leben umgeschmissen wird, auch was man ja auch so als Säulen der Identität beschreibt. Also ich konnte meinen Beruf eine Zeit lang nicht ausüben, mit dem ich mich sehr identifiziert habe. Das soziale Netzwerk verändert sich komplett, weil viele Menschen mit so einer Diagnose ganz schwer umgehen können. Menschen, die vorher nah sind, die sind auf einmal weg oder wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit einem. Andere kommen auf einmal nah, mit denen man nicht gerechnet hätte. Viele Werte stellt man in Frage und fragt sich wirklich auch, was ist jetzt wirklich wesentlich am Leben? Was wollte ich eigentlich immer schon mal machen? Und jetzt ist vielleicht die Zeit dazu, das zu machen. Also all diese Dinge, die ja zu Identität auch gehören, werden also irgendwie durcheinander gekegelt. Und es ist ein bisschen wie so ein Lebenspuzzle, was so auseinanderfällt, sage ich jetzt mal. Man muss die Teile wieder neu zusammensetzen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Psycho trifft Coach. Psychologe trifft Life Coach, Kurt Neuberg trifft mich, Judith Brückmann. Wir sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die sich hier zweimal im Monat an den Tisch setzen und über Themen und Fälle aus der Praxis reden, als auch über wichtige Themen des Lebens, die bei unseren beiden Fachrichtungen gemeinsame Schnittpunkte bilden. Zudem laden wir immer wieder Gäste, Experten und Hörer ein, die mit uns zu bestimmten Themen zusammenkommen. Heute geht es um das Thema Identität. Dazu hat uns eine Hörerin mit inspiriert, denn sie hat durch einen Schicksalsschlag ihre eigene Identität für sich neu definieren müssen. Mit dieser Herausforderung hat sie sich zum damaligen Zeitpunkt alleingelassen gefühlt. Deswegen hat sie uns geschrieben, damit es anderen nicht auch so gehen muss und das Thema mehr Aufmerksamkeit erhält. Wir fragen uns heute also, was ist Identität? Was zeichnet sie aus und was sind Dinge, mit denen wir uns identifizieren, beziehungsweise wie finden wir das überhaupt heraus? Und die wichtige Frage lautet heute vor allem, wie geht man damit um, wenn alle Dinge, mit denen man sich einmal identifiziert hat, von jetzt auf gleich wegfallen und man für sich eine neue Identität entwickeln muss? Verena Meyer als Hörerin unseres Podcasts und Betroffene geht heute also ganz offen mit uns ins Gespräch. Sie erzählt sehr ehrlich und authentisch aus ihrem Leben und dafür möchten wir uns noch einmal sehr herzlich bedanken. Damit ist ein sehr spannendes Gespräch entstanden, das uns wirklich, ja, fast die Zeit hat vergessen lassen. Aber genug der langen Worte, hört selbst rein. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Schönen guten Abend, wir sind wieder on air sozusagen, wir sind wieder alle am Tisch, heute in einer Dreierkonstellation, ich freue mich sehr, es wird verspricht ein spannendes Gespräch heute Abend wieder zu werden, aber wir bleiben bei der Form halber natürlich, Kurt, ich freue mich, dass du da bist, Brüderchen.
Ja, freue mich auch, schön.
Genau. Ja. Ja, und Und dann möchte ich noch kurz, bevor ich zu unserem Gast komme, mal kurz das Thema nochmal eben erstmal ansprechen. Wir haben uns dafür entschieden, das Thema Identität heute zu machen, weil wir jetzt zum einen wirklich viele Höreranfragen bekommen haben, die gesagt haben, so, boah, Mensch, Identität wäre ein spannendes Thema, mach da doch mal bitte was zu. Und das natürlich auch vieles vereint. Also Identität ist ja ein schöner Überbegriff für verschiedene Themen und bei denen man, also bei vielen Dingen dann einfach gut ansetzen kann. Und deswegen, es schlägt einen guten Bogen, würde ich sagen. Genau, und unsere Hörerin hat aber dann am Ende im Grunde genommen so nochmal den Stein dafür ins Rollen gebracht. Und damit würde ich dich gerne jetzt erstmal auch direkt vorstellen. Schön, dass du da bist, Verena Meyer.
Ja, hallo. Ja,
super.
Vielleicht willst du mal kurz erklären, was dich dazu verleitet hat, uns zu schreiben oder jetzt mit uns überhaupt auch an den Tisch zu kommen.
Verleitet dazu hat mich zum einen, dass ich das den Podcast gehört habe und begeistert war darüber, dass Themen einfach zur Sprache kommen, die, finde ich, besprochen werden sollten, offen besprochen werden sollten. Und was mir aufgefallen ist, dass eben viele Begriffe benutzt werden, wie gesund, krank oder auch das Wort Identität eben. Und ich immer das Gefühl hatte, oh, da muss man irgendwie noch ein bisschen näher abgrenzen. Was bedeutet das eigentlich, krank und gesund? Oder ne, inwieweit identifiziert man sich vielleicht auch mit solchen Labeln? Also es wird ja immer etwas beschrieben und Menschen identifizieren sich dann damit, ne, mit diesem Label.
Ich hoffe, es ist okay. Ich würde gerne kurz da einspringen noch, weil damit die Hörer verstehen, also du hattest jetzt schon krank und gesund angesprochen. Du hast da ja auch eine Geschichte mitgebracht heute.
Genau,
die genau in diese Kerbe schlägt. Und ich weiß nicht, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu. Deswegen haben wir uns da viel drüber unterhalten. Ne?
Dass wir
da das Thema Identität uns vor allem mit anschauen. Aber durchaus hat ja Identität viele Facetten. Ne? Also da würde ich jetzt im Grunde genommen gerne erstmal zu dir überleiten, Cord. Wenn
okay.
du Lust hast, nur wenn du Lust hast,
ja, klar.
Dass du mal für dich sagst, wie würdest du eigentlich Identität beschreiben? Auch so gerade aus psychologischer...
Okay, aus psychologischer Sicht meinst du.
Genau.
Okay, gut. Ja, also das Thema Identität... ist ein Thema, was ich noch im Studium, weiß ich noch genau, eine Professorin, die hat sich das auf die Fahne geschrieben, die das so zum eigenen Seminar, wenn man so will, gemacht hat. Und ich fand das mit das spannendste Seminar, sowas gab so. Wobei aber sie auch zu den Professoren gehörte, die so innerhalb der Folie gesagt hat, die Folie jetzt nicht. Und dann die wieder so, aber das passte irgendwie alles dazu, weil Identität, jetzt komme ich wieder zum Thema zurück, Identität ist ein sehr, sehr, sehr vielschichtiges, sehr, wie soll ich das sagen, schwer greifbares Thema, wenn wir das psychologisch interpretieren, weil rein von der Definition her kann man sagen, Identität ist das, was uns ausmacht, so runtergebrochen, uns Mensch in der Summe, in der Gesamtheit. Aber von der Psychologie her ist die Frage, was heißt denn Gesamtheit? Es gibt ja diese Teile, nehmt alleine nur den Aspekt, dass wir alle, die hier am Tisch sitzen, unterschiedliche Rollen schon innehaben. Die Rolle uns selbst gegenüber, dann sind wir vielleicht, wir sind alle Kinder, von unseren Eltern, dann sind wir vielleicht sogar noch Geschwister, dann sind wir also in unserem Fall hier, wir beide ja sowieso, aber dann auch, dann noch sind wir vielleicht sogar noch Eltern, sind wir vielleicht noch Freunde, dann vielleicht noch verheiratet, also Ehemann, Ehefrau und all diese, und dann noch Beruf, und das ist allein nur mal so ein bisschen reinzufühlen in die Dynamik, muss man sich vorstellen, und man kann damit gut erklären, warum man in dem einen Moment vielleicht noch super deprimiert, bedrückt, grüblerisch war, und plötzlich geht man durch eine Tür, gefühlt in eine andere Welt und ist plötzlich sehr freundlich. Und man denkt dann vielleicht, was habe ich denn jetzt hier für eine Fassade oder Maske oder ähnliches auf? Das ist so ein symbolischer Begriff dafür, diese Maske. Aber es ist letztendlich auch ein anderer Teil der Identität, die dann gerade aktiv ist. Ne? So der klassische vielleicht Mantel beim Arzt, nicht Mantel, der Kittel beim Arzt, ne? Dass man dann so zack den umhat und dann ist man plötzlich irgendwie so gefühlt Gott. Und das trifft nicht auf jeden zu, aber jetzt um das mal symbolisch zu halten oder so. Ne? Oder jeder kennt das vielleicht von Karneval. Man nimmt eine andere Identität an, nur mal deutlich zu machen. Ne? Und dann kann man die aber auch wieder ablegen. Ne? Und das fällt dann auch schwer. Ne? Und ich möchte es nicht zu kompliziert machen. Ich will damit auch schon so ein bisschen die Einleitung dafür abschließen, dass es schwierig ist, festzumachen, wo fängt Identität an, von uns jetzt psychologisch betrachtet, und wo hört sie auf? Weil ich würde mal eine Behauptung aufstellen, dass wir alle, ich eingeschlossen, dass wir alle, glaube ich, gar nicht wissen, wo die Gesamtheit der Identität ist, weil wir vielleicht viele Teile gar nicht mehr so bewusst haben oder uns gar nicht mehr klar sind. Indem man dann vielleicht sich nochmal ein Bilderbuch anguckt und sagt, ach ja, stimmt, früher war ich ja, habe ich das auch noch gern gemacht oder das gerne gespielt oder ich war noch die und die Person gerne. So solche Identitäten, die dann halt nicht mehr greifbar sind, weil man sie einfach im Alltag nicht lebt. So.
Vollkommen. Also ich würde da gerne auch noch mit ergänzen. Ich finde es auch ganz wichtig, da noch zum Beispiel so ein griffiges Beispiel auch nochmal ran mit reinzugeben. Und zwar finde ich, ist ja ein gutes Beispiel für Identität, wenn jetzt Migranten wirklich im Grunde schon hier geboren sind. Aber natürlich aufgrund einfach, sagen wir mal, des ethnischen Aussehens halt irgendwo diese Stigmatisierung in der Gesellschaft erfahren. Und aber da finde ich, spiegelt sich ja ganz gut drin, wie sich für die Identität anfühlt. Also dass die sich im Grunde genommen, sagen wir, vielleicht mit dem Land, dem Ursprungsland, wo die Familie halt herkommt, gar nicht identifizieren oder wenig, also wahrscheinlich dann eher über die Erziehung der Eltern oder vielleicht Urlaube, aber im Grunde sich mehr identifizieren würden mit, sagen wir jetzt zum Beispiel in dem Fall Deutschland, und dann ja auch ein Problem haben, wenn dann Rassismus passiert oder sowas.
Ja. Genau. Gutes Beispiel. Und was ich noch ergänzend sagen will, ist, wenn man sich fragen könnte, wo fängt denn Identität an? Im Grunde genommen von Anfang an. Und wenn man jetzt so Lehrbücher guckt oder so schaut, was ist so bisher geforscht worden, stellt man fest, dass es über die Entwicklungsaufgaben, gerade so Kindergarten, Grundschule, also wenn neue Gruppen hinzukommen, also man nennt das dann Peer Groups, ne? So, also Gleichaltrige wie in der Schule. Na, die starten alle, die meisten kennen sich vielleicht noch gar nicht und so weiter. Man hat da nochmal eine ganz andere Zugehörigkeit, weil das Setting anders ist. Mhm. Im Kindergarten darf man noch spielen. Ja, in der Schule muss man jetzt leise sein und zuhören, überspitzt formuliert. Ja? Mhm. Und das sind dann neue Identitäten, die dann damit entstehen. Auch natürlich die Rolle der, was wollen die Eltern von uns? Ne? Wie sollen wir sein? Mhm. Und wie viel davon möchten wir sein oder auch nicht? Oder beides parallel. Mhm. Ne? So, ne? Das sind so Sachen, die, also da kann man sagen, die Identität entwickelt sich mit der Zeit, differenziert sich immer weiter mit der Zeit und ist auch ein wichtiges Kriterium für, wenn man jetzt in Richtung dann auch vielleicht Belastung oder, jetzt bin ich wieder in der Psychologie, in Richtung Belastung oder Leidensdruck oder Symptome oder ähnliches kommen. Ne? Nimm allein das Beispiel, wenn jemand zum Beispiel irgendwie eine Brustkrebs oder so, ja, oder Beinamputation oder irgendwie Zahn, man muss irgendwie eine Prothese oder ne, Zähne werden ausgetauscht. Das ist ein riesen, da sind wir schon bei Scham. Schamgefühl ist auch ein Teil der Identität.
Ja. Nee, aber da fängt es ja schon an. Wir haben auch in irgendeiner Folge, hast du das Beispiel angebracht, Kurt, glaube ich, mit dem Thema Brille.
Ja, ja, Brille,
dass, genau. Dass Brille auch so ein ganz banales Beispiel für Identität ist. Ja. Ne? Genau, wenn man irgendwie nie eine Brille hatte und dann eine Brille tragen muss, ne? Man auch echt erstmal ein Problem hat, damit sich zu identifizieren. Ne?
Richtig.
Ne? Ich stelle mir auch immer die Frage, ob Identität, also wir sprechen jetzt über so viele Rollen, Bilder und auch vor allen Dingen Dinge, die von außen an einen herangetragen werden. Mhm. Übernehmen die und die Rolle oder die und die das Entwicklungsstadium. Inwieweit geht es auch von innen nach außen und geht über die Summe dieser einzelnen Teile auch hinaus, also dieser einzelnen Rollen. Gibt es wirklich etwas in der Identität, etwas ganz Wesentliches, ein Selbst, vielleicht was auch Unumstößliches, was vielleicht im Kern unveränderbar ist, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt natürlich sehr philosophisch schon wieder, aber
da fällt mir gerade so ein, also wenn man, finde ich, wenn man Identität sich mal anschaut, also du hast natürlich recht, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, Marina, geht es dann natürlich auch viel um das innere Selbst, ne? Also wie definiere ich mich eigentlich persönlich jetzt unabhängig mal von Erwartungen und Anforderungen, die so von außen kommen. Aber ich finde, Identität hat auch immer viel damit zu tun, mit Vergleich oder mit, sagen wir mal so, Orientierung von dem, was ich kenne, von Konventionen, von was ich vorgelebt bekommen habe, mich einzuordnen, also in bestimmte Themen oder ne, Rollen oder so. Also so, ich brauche ja Vorgaben, um mich überhaupt identifizieren zu können. Ne, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ich glaube, die werden leider, also häufiger von außen uns auch suggeriert.
Das stimmt, aber um die Frage zu beantworten, die Sie gestellt haben, ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, das beantwortet werden würde, wenn wir jetzt wieder die Psychologie nehmen, mit Persönlichkeit, also mit Persönlichkeitseigenschaften, ne, die uns, also wenn wir mal das Beispiel machen, so du spielst jetzt, wenn wir sagen Theater oder so, ne, du spielst jetzt irgendwie hier den Mörder oder vielleicht, keine Ahnung, die Hinterlassene, die Hinterbliebene oder wie auch immer, sondern soll die Person das spielen. Und dann heißt es so, jetzt sei mal vielleicht ganz traurig und dann wird vielleicht die Person, also ich jetzt, wenn ich die jetzt spielen würde, Rolle, würde ich mit meiner Identität, wenn ich so denke, okay, ich verbinde mich jetzt damit, jetzt möchte ich total traurig sein und wie kann ich das gar nicht? Und sagt jeder Außenstehende so nach dem Motto so, boah, das kommt jetzt aber irgendwie nicht hier so an, so traurig sein. Und ich denke die ganze Zeit, ich bin der voll der mega Traurige. So, ne? Das ist so dieses, was ich damit verbinde, also unterscheiden will, ist das Thema, wie sehe ich etwas, also meine eigene Identität damit und was aber kann meine Persönlichkeit zulassen. Also was kann ich so meinem, was mich so generell ausmacht, über die Rollen hinaus, dass ich wie so ein roter Faden, vielleicht die
das Gesamtbild.
Ich habe gerade versucht, ein Wort dafür zu finden, was anders, was nicht Identität heißt, aber das ist so wie der Marker. Der Marker oder Selbstverständnis. Ja, das, was so, sagen wir mal, über die Identitäten heraus immer wieder zu finden ist. Ja, was ich bei Schauspielern immer ganz, ganz bezeichnend finde, dass egal, was die spielen, man findet die immer wieder, diese Grundstruktur von denen wieder. Also wenn die immer einen Teil von sich selbst dort reinlegen, den ich als Persönlichkeitsteil nehme.
Ja, genau. Habe ich auch gerade denken müssen, deswegen werden ja wahrscheinlich bestimmte Rollen auch nur an bestimmte Schauspieler vergeben.
Genau,
ne? Oder bevorzugt. Und bevorzugt, genau, und oder einen bestimmten Typ von Schauspieler für andere. Ne? Also zum Beispiel hier kommt mir jetzt gerade in den Sinn, Johnny Depp könnte jetzt nicht so einen Adam Sandler-Film spielen. Ne?
wollte er wahrscheinlich jetzt. Auch.
Das kommt noch hinzu. Genau. Aber um jetzt mal wirklich so ein bisschen das auch genau begreifbar zu machen.
Ja, ja. Stimmt schon. Ja.
Aber wir kommen so ein bisschen von Verena weg. Ja. Genau, würde ich gerne zumindest jetzt auch so ein bisschen da reingehen. Wir haben auch das Thema Identitätsverlust. Also was passiert eigentlich auch, wenn so, ich sag mal, die Identität ins Wanken gerät? Mhm. Wenn Herausforderungen kommen, Einschnitte im Leben, die uns wirklich, also das mit der Brille war jetzt ein Beispiel, wo was ist, also wirklich harmloses Beispiel, aber wo ja natürlich auch eine neue Form der Identität gefunden werden muss, also wirklich im ganz Kleinen.
Ja.
Aber natürlich gibt es ja auch sehr große Schicksalsschläge oder Dinge im Leben, die einen nochmal, ich sag mal, ja, alles hinterfragen lassen.
Mhm, genau.
Und genau, also vielleicht magst du einfach mal von dir erzählen, so ein bisschen, wenn du Lust hast, von deiner Geschichte.
Mhm.
Genau.
Ja, bei mir war es so, ich habe mit Anfang 40 eine Krebsdiagnose bekommen auch und dadurch war es eigentlich so bei mir auch, dass durch diese, dadurch, dass man auch an das Thema Endlichkeit natürlich kommt, dadurch, dass vieles im Leben umgeschmissen wird, auch was man ja auch so als Säulen der Identität beschreibt. Also ich konnte meinen Beruf eine Zeit lang nicht ausüben, mit dem ich mich sehr identifiziert habe. Das soziale Netzwerk verändert sich komplett, weil viele Menschen mit so einer Diagnose ganz schwer umgehen können. Menschen, die vorher nah sind, die sind auf einmal weg oder wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit einem. Andere sind, kommen auf einmal nah, die, mit denen man nicht gerechnet hätte. Viele Werte stellt man in Frage und fragt sich wirklich auch, was ist jetzt wirklich wesentlich am Leben? Mhm. Was wollte ich eigentlich immer schon mal machen? Und jetzt ist vielleicht die Zeit dazu, das zu machen. Also all diese Dinge, die ja zu Identität auch gehören, werden also irgendwie durcheinander gekegelt. Und es ist ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Lebenspuzzle, was so auseinanderfällt, sage ich jetzt mal. Man muss die Teile wieder neu zusammensetzen. Mhm. Und ich hatte die Illusion, ich mache jetzt irgendwie da diese akute Therapie mit und wenn ich das hinter mir habe und wieder gesund bin, deswegen kamen auch diese Begriffe krank und gesund dazu, wenn ich wieder gesund bin, ist alles wie vorher. Mhm. Und ich gehe einfach wieder in meinen Beruf und dann ist alles wieder, bin ich wieder die Alte sozusagen. Mhm. Und habe aber gemerkt, nee, bin ich nicht, werde ich nicht mehr sein. Ganz viele Dinge sind nicht mehr, aber sie waren, also es war aber auch noch kein wieder oder noch wieder da sozusagen, also weg, aber auch noch nicht da. So. Und dann gab es so ein, irgendwie so einen Zwischenraum der Suche und der, ja, wo man sich dann eben fragt, was macht mich aus, wo will ich noch hin, warum lebe ich jetzt noch, warum ist mir das passiert, also ich meine, warum, Fragen bringen einem nicht wirklich immer weiter, aber es ist eben so, dass man da ganz nah rankommt sozusagen an all diese existenziellen Fragen. Mhm. Und seitdem habe ich mich halt sehr stark mit diesem Thema Identität beschäftigt und das geisterte immer so rum, dieser Begriff Identität, aber ich habe mich dann immer gefragt, ja toll, was soll das denn sein? Und es kann ja nicht nur die Summe dieser einzelnen Teile sein. Also da muss es ja noch mehr geben. Irgendwie muss es da noch mehr geben. Und ganz am Ende des Tages denke ich schon, dass es da irgendwie, das habe ich eben schon mal als im Vorgespräch gesagt, also so ein Auge im Orkan sozusagen gibt. Ne? So, oder so ein bisschen wie, als wenn das Leben so ein Jonglierteller ist und man hat ja so einen Stab, der unter diesem Jonglierteller ist. Und eigentlich ist alles in Bewegung, aber es gibt ein Zentrum, was irgendwie das Ganze hält sozusagen und das, was einen wirklich ausmacht. Und das würde ich als Identität beschreiben, wo man dann im Kontakt mit sich ist und doch eine Stabilität hat, auch wenn außenrum alles zusammenbricht.
Also im Grunde, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass man immer vorher gedacht hat, okay, ich habe so die Identität, ist so die, sagen wir mal so, sind die Rollen, die ich einnehme, sind so die Dinge, die ich im Außen eingenommen habe. Und im Grunde hast du durch die Diagnose oder durch diese Herausforderung gemerkt, nee, Identität hat halt, muss halt im Kern sein, oder ne?
Genau, also, genau. Ich habe mich wirklich gefragt, wer bin ich? Also wer bin ich eigentlich letztlich, wenn jetzt wirklich, wenn mein Beruf wegfällt, wenn vielleicht Freundschaften wegfallen, wenn mein Körper sich verändert hat und Dinge nicht mehr kann, die er vorher konnte. Also ne, ganz viele Dinge, die Identität ausmachen, irgendwie umgestoßen wurden. Und es bleibt ja aber trotzdem was von mir übrig. Also, ne? Und etwas, was viel wesentlicher ist als dieses Äußerliche, als die Identifizierung vielleicht mit einem Beruf oder da, ja, dass mein Körper jetzt irgendwie so und so viel Kilo wiegt oder nicht wiegt oder jetzt das kann oder nicht kann oder so. Also, dass da noch mehr ist einfach.
Jetzt mal, das eine ist ja wahrscheinlich, wie du es für dich wahrgenommen hast und damit umgegangen bist, und das andere ist ja wahrscheinlich auch, wie es für dich ja im Außen wahrscheinlich auch stattgefunden hat. Ne? Du bist ja wahrscheinlich dann auch genau an solche Grenzen gekommen oder Grenzen gestoßen, denke ich mal.
Absolut,
oder, ja. Genau, was würdest du denn sagen, hat dich vor allem auch immer wieder an so diese Identitätsfragen gebracht? Ne? Hast du da vielleicht auch irgendwie was, wenn das für dich in Ordnung ist, wenn du so persönlich werden möchtest, was
also konkreter? Zum Teil auch, und das meinte ich vielleicht auch mit Labeln ganz am Anfang oder ja, Erwartungshaltung von außen. Also es wird ja so... Also jetzt speziell bei der Krebserkrankung ist ja so, dass alle Menschen um einem herum unglaublich bestürzt sind, ne? Wenn man denen das erzählt. Man hat ja eher das Gefühl, man tröstet andere, als dass man selbst getröstet wird, weil das ist alles, also ist alles ganz schrecklich und Katastrophe so. Und dann wird es ja auch sehr schnell ersichtlich, die Erkrankung durch den Haarverlust und so weiter. Und dann ist man also so ungefähr ein Jahr lang in einer permanenten Betreuung durch Ärzte, durch Menschen, die sich sorgen. Und dann ist aber diese Therapie vorbei oder ein Jahr vorbei und irgendwie ist es dann für andere abgeschlossen. Und man hat selbst das Gefühl, auch von dieser Erwartungshaltung, von dieser äußeren Erwartungshaltung, ja, jetzt bist du ja wieder gesund. Also sind wir wieder bei dem Begriff, na, jetzt bist du ja nicht mehr krank, deine Blutwerte sind okay, deine Haare wachsen wieder. So, jetzt bist du gesund, jetzt musst du wieder funktionieren oder jetzt musst du wieder so sein wie vorher. Und eigentlich fängt dann erst die eigentliche Herausforderung an. Also so habe ich das zumindest empfunden. Wie dann Platz zu finden. Mit sich selbst und im Leben und eben in Kontakt mit anderen, im Beruf und so weiter. Also eigentlich alles, was ja auch Identität ausmacht, im Prinzip neu zu finden und neu in Kontakt zu kommen mit diesen Dingen. Und das dauert unglaublich lange. Und ich habe oft das Gefühl, dass einem von außen diese Zeit nicht gegeben wird, weil unsere Gesellschaft ja sowieso extrem schnell ist und selbstoptimierend. Und man muss ja eigentlich fit und gesund und erfolgreich sein. Und wenn man das alles nicht ist, fragt man sich dann eben, mache ich irgendwas falsch? Was ist mit mir falsch jetzt, dass ich das nicht so schnell hinkriege? Ja. Oder stelle ich mich jetzt irgendwie blöd an? Weil das ist ja auch, die Berichterstattung ist ja auch eine andere. Von Krebserkrankten wird immer, wer dann irgendwie auf einmal einen Marathon gelaufen hat oder einen Berg bestiegen hat. Also so dieses, man bekommt immer nur Erzählungen von den ganz starken Menschen, sag ich jetzt mal. Ne? Und man bekommt aber nicht mit, dass solche Menschen vielleicht auch zwischendurch in einem Loch sind oder Krisen haben oder so. Und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber auch mal zu sprechen, dass es harte Arbeit ist, sag ich jetzt mal, sich in so eine Kraft wieder auch einzubringen.
Ja. Was Sie da ansprechen, kann man sagen, ist das so der Bereich auch so Erwartung, so die Erwartung, die man hat so an bestimmten Rollen.
Genau,
ne? So,
genau.
Die dann auch von außen oder auch man selbst dann natürlich.
Ja, ne? beides. Ne? Also das ist... auch miteinander verbunden irgendwo, ne? Dass man sich eben auch identifiziert damit, genau, ne? Mit dieser Erwartung an sich oder die eben von außen kommt. Und wenn man dann aber, ich war Anfang 40 mit der Diagnose, als ich dann raus war, war ich Mitte 40, wenn man dann zum Beispiel zu einer Arbeitsagentur geht und die und gesagt wird, ja, eine Umschulung, ob sich das noch bei Ihnen lohnt, Frau Meier, so, ne? Sie sind ja jetzt schon fast 50 und so, also solche Sachen, solche Erlebnisse zum Beispiel.
Ich habe auch gerade gedacht, du hast dich ja, also wir reden ja so ein bisschen von der Kernidentität, die dich ausmacht, aber was natürlich auch, finde ich, mit so einer Diagnose einhergeht, ist ja wirklich auch dieses, sich auch mit dieser Diagnose identifizieren zu müssen. Ne? Also dass du ja, sagen wir mal, oder anders gesagt, was du für eine Diagnose bekommen hast, ist ja wirklich, also schlimm. Und ich glaube, dass jeder Mensch einfach auch vor dieser Diagnose Angst hat. Ja, so, und dann kriegt man diese Diagnose gestellt und dann ist man ja auch damit erstmal mehr oder weniger stigmatisiert. Ne? Also du hast diese Diagnose und musst das für dich irgendwie annehmen. Also da passiert ja dann auch die Identifizierung damit, okay, ich bin jetzt eine Krebserkrankte.
Genau, ne? Aber so. Nicht nur.
Nicht nur, natürlich.
Aber das ist eben ganz wichtig. Man wird irgendwie, also so habe ich es zumindest empfunden, eine Zeit lang absolut nur darauf reduziert. Und dann, aber ist es kein Thema mehr. Es ist so unverhältnismäßig. Ja, also so, wenn du krank bist, dann ist es so, die Arme und Krebs ist natürlich, ganz schrecklich. Ist es ja auch. Aber es ist so, du bist total reduziert darauf. Und dann auf einmal ist... ist das wie so eine Blase. Ist das ja eben geplatzt und dann stehst du dann und denkst so, ja, aber das gehört ja jetzt trotzdem noch zu mir. Also ich will mich nicht komplett damit mit dieser Krankheit identifizieren, aber es ist ein Teil von mir. Und es wird auch ein Teil bleiben, weil mein Körper einfach jetzt dadurch Spuren hat, weil die Seele davon Spuren hat, weil man Dinge nicht mehr kann, die man vorher konnte. Es ist einfach so, die Belastbarkeit, die Konzentration ist eingeschränkt und so weiter. Dinge verschieben sich einfach. Mhm. Ne? Mhm. Und dadurch verändert sich sehr viel. Mhm. Und das, auch das muss man ja muss man selbst akzeptieren, aber auch die Menschen um einen herum. Mhm. Ne? Und das ist echt ein langer, langer Prozess. Und diese Zeit, also ich finde immer das Thema Zeit auch ganz wichtig, irgendwie beim Thema Identität, dass man wirklich auch Zeit braucht oder sich Zeit nimmt, um dahin zu kommen wieder. Ne? Also sich Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ohne dass es egoistisch ist oder so.
Ja, aber also was ich auch gerade meinte, ist so, man muss sich ja mit einer Sache identifizieren, die man sich selbst nicht ausgesucht hat, oder die man ja einfach so vom Leben vordiktiert bekommt und wo man ja auch einfach weiß, okay, jetzt zähle ich da auch zu der Gruppe Menschen, die dann genau eine besondere Behandlung erfährt, ne, inwiefern auch immer. Und dass man da natürlich klar, ne, auch erstmal, also dass das ja erstmal stattfindet, wie du schon gesagt hast, das ist so der Mittelpunkt, ne, der zentrale Mittelpunkt. Und genau, und von jetzt auf gleich bist du da wieder so, hat man dich da wieder so rausgeschubst.
Ja, gefühlt ist das so, ne? Dass man so denkt, so, ja, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt mach mal. Und die Erwartung hatte ich ja tatsächlich an mich selbst auch, oder die Illusion, ne? Also ich klammer das jetzt zu, also es ist jetzt gewesen und dann gehe ich jetzt einfach weiter. Aber das ist eben nicht so. Ja. Definitiv nicht.
Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja. Magst du das denn, Verena, jetzt auch nur, wenn es okay ist, ein bisschen ausführen, warum du sagen würdest, das ist nicht so? Mhm. Was verändert sich?
Also ich kann zum Beispiel meinen alten Beruf nicht mehr so ausüben wie vorher. Es war wirklich mein Traumberuf. Ich komme vom Theater und habe eben immer sehr, sehr viel mit großen Gruppen gearbeitet. Und das ist eben eine Arbeit, in der man sehr, sehr viel Energie investiert, auch für andere Menschen. Nicht nur körperlich sehr gefordert ist, sondern auch mental, emotional, in sehr intime Situationen kommt. Und wenn man selber, sage ich jetzt mal gerade, sehr viel mit sich zu tun hat und der Körper auch sehr angeschlagen ist, dann hat man diese Kraft einfach nicht mehr. Und ich habe also versucht, wieder da hineinzugehen in diesen alten Beruf und habe aber gemerkt, nee, also ich habe immer, also man, das ist ein Beruf, der sehr stark von innen nach außen geht, also in die Expression geht. Und eigentlich brauche ich jetzt in meiner Lebenssituation etwas, was nach innen geht. Also genau umgekehrt. Nur wie verbinde ich das jetzt mit dem, was ich kann? Also womit verdiene ich jetzt Geld, wenn das das ist, was ich gut kann und gelernt habe und jetzt irgendwie nicht mehr ausüben kann? Und dann kommt man eben an solche Dinge, dass man zum Beispiel zum Arbeitsamt geht, da kriegt man gesagt, ja, also mit Ihrer Ausbildung, also wo sollen wir Sie denn da hinstecken? Und Sie sind ja auch schon so und so alt. Und die Rentenversicherung sagt dann, ja, aber Ihre Blutwerte sind ja auch super, Sie müssen doch in Ihrem alten Beruf arbeiten können, weil Sie sind ja gesund. Und also man bekommt also von verschiedenen Seiten völlig unterschiedliche Aussagen über sich selbst und fragt sich dann, was stimmt jetzt wirklich für mich? Also bin ich jetzt wirklich berufsunfähig? Bin ich jetzt, irgendwie stelle ich mich nur an? Kann ich eigentlich noch in meinem alten Beruf arbeiten? Bin aber nur zu blöd dazu? Also man schwankt selber. Oder bei mir war es so, ich habe sehr stark geschwankt zwischen all diesen Dingen, die von außen an mich herangetragen wurden.
Vielleicht muss man da auch nochmal generell sich die Frage stellen, egal welche Rolle, ich spreche jetzt mal von einer Rolle, ja, man hat... Man kann nie wissen, wie das für den anderen ist. Das heißt, im Grunde genommen ist jede Rollenerfahrung einzigartig, so würde ich es mal sagen. Das heißt, wenn wir drei jetzt was ganz Bestimmtes machen würden, würden wir unterschiedlich damit umgehen. Und auch wenn wir jetzt, ist auch nochmal wichtig, wenn wir jetzt plötzlich irgendwas zwischendurch nochmal machen, keine Ahnung, wir gehen runter, machen nur 10 Liegestütze oder rennen dreimal ums Haus, gehen wieder rein und machen das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, wieder, fühlt sich das für uns auch wieder direkt anders an, obwohl wir das Gleiche machen.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass ich das nochmal betone, dass halt auch wir uns klar machen müssen, dass die dieser Anspruch zu denken, die Identität ist immer gleich. Mhm. So, ich glaube, dass es, ich bin davon überzeugt, persönlich überzeugt, das ist eine Illusion. Mhm. Ich glaube, das ist eine Illusion. Mhm.
Ja, aber wir sind ja auch, finde ich, die Summe unserer Erfahrungen, ne? Unserer Prägung, Erlebnisse und Erziehung. Ne? Also ich weiß genau, was du meinst, Cord, klar.
Das weil, und wenn dann jetzt noch so ein Knaller dazu kommt, wie plötzlich eine Erkrankung oder so, eine Krebserkrankung oder so, dann kommen dann auch eben neue Themen dazu.
Absolut.
So nach dem Motto, so plötzlich auf einmal tut irgendwas weh. Oh, vorher hat man sich gedacht, ah ja, gut, komm hier, ne? Ich habe gerade noch eine Tüte geschleppt. Und dann aber mit dem neuen Zusatz denkt man sich, Moment, ist das vielleicht doch nochmal irgendwas? Kam da nochmal? Also jetzt überspitzt das gerade mal, aber da kommen plötzlich ganz neue Sub-Identitäten oder wie man es auch mal nennen mag. Plötzlich schwupp, parallel mit.
Fallen weg auch.
Ja.
Also so die Powerfrau, die im Beruf 10, 12 Stunden am Tag ausüben konnte, die gab es halt nicht mehr.
Ja,
ne?
So.
Und dann ist halt ein großer Teil vom Ich weg oder vom Selbst weg.
Genau.
Ne? Und man kriegt eben von außen diese anderen Labels auch noch.
Ja.
Und am Ende fragt man sich, wer bin ich jetzt eigentlich wirklich selbst?
Was bleibt?
Ne? Und was ist wirklich, was ist davon stimmig? Also für mich auch persönlich.
Ja.
Und was ist aber was an mich herangetragen wird, sozusagen. Ne? Also, und das abzugleichen irgendwie und dann am Ende doch wieder so in eine innere Stabilität, in ein Bewusstsein für sich selbst also zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, selbstbewusst sein zu können und auch sich vertrauen zu können. Ja, meine Belastungsgrenze ist jetzt so, wie sie ist. Also ich stelle mich nicht an, sondern ich weiß, ich kann bis dahin und nicht weiter und das ist in Ordnung so zum Beispiel.
Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das kann auch der Grund sein, das erlebe ich immer wieder in Therapien auch allgemein, dass wenn plötzlich, mach mal ein plakatives Beispiel, wenn plötzlich irgendwie ein Elternteil stirbt oder sowas, dass dann auf einmal jemand sagt, jetzt will ich den Job gar nicht mehr machen. Einen habe ich vielleicht nur für meine Eltern gemacht oder sowas, so als Beispiel. Ja. Oder man vielleicht, sagen wir mal, einen Job macht, wo man sagt, wenn wir jetzt mal kurz beim Beruf bleiben, wo man sagt, den mache ich immer mit dem Gefühl, makellos, unabhängig zu sein, so frei zu sein. Und plötzlich kommt irgendwas, man fühlt sich nicht mehr so, dann kann man das so nicht mehr ausführen. Mhm. Weil man merkt, das bin nicht mehr ich, ich bin jetzt anders. Ne? Und dann ist ja die Frage, darf ich das, erlaube ich mir das, geht das? Und wenn man dann zum Beispiel was verändert und macht den Job vielleicht nicht mehr, dann merkt man vielleicht, weil da noch andere Funktionen dranhängen. Vielleicht wie im Mittelpunkt stehen, geliebt zu werden, geschätzt zu werden.
Absolut,
dann fühlt man sich plötzlich, dann fühlt man sich plötzlich ganz alleine und sonst was. Ne? Dann kommen noch ganz andere Themen noch zusätzlich dazu, wo man noch mehr verunsichert. Ne?
Ja.
Also Nummern. Ne?
Ja,
total.
Ja.
Ich würde auch gerne an der Stelle, habe ich mir gedacht, packe ich jetzt mal ein bisschen theoretisches Wissen hier mit rein.
Ja.
Ja,
wissenschaftliches Wissen. Ich habe es jetzt gerade mal hau ich mal raus. Und zwar, Identität wird auch beschrieben als, also Identität entwickelt und verändert sich im Lebensverlauf. Also Identitätsentwicklung, Identitätskrisen. Und dabei werden ständig Informationen aus dem Leib selbst, also Identifikation, wie sehe ich mich selbst, und der Umwelt, also die Identifizierung, wie werde ich von Mitmenschen gesehen, bewertet, übernommen oder zurückgewiesen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich, also man hat so sein eigenes Selbstbild, man hat aber auch das Bild, wie man von außen wahrgenommen wird. Und im Grunde genommen ist das ja häufig einfach so dieser Abgleich. Und wenn da auch Veränderungen stattfinden, wo finde ich eigentlich wieder meinen Platz? Ne? So, wie kann ich den wieder einnehmen? Und in der Psychologie als auch im Coaching gibt es ja die 5 Säulen der Identität. Ne? Das ist ja zum einen halt so, dass das Körperliche, ne? Also Leiblichkeit, dann soziales Netzwerk, Arbeit und Leistung, dann materielle Sicherheit und Werte. Ne? Und wenn man sagt ja auch wirklich so, wenn eigentlich so ist ganz wichtig, dass da auf jeden Fall, ich weiß gar nicht kurz wie viel, aber mindestens glaube ich 2 Säulen, ne, müssen auf jeden Fall bestehen, dass man im Grunde genommen nicht in diese existenzielle Not gerät.
Ja,
ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber genau, also man es ist häufig so, dass bestimmte Säulen ja ins Wanken geraten oder problematisch sind, sagen wir zum Beispiel bei einer Scheidung, ne, dann ist das Thema Familie natürlich in dem Moment, die Säule ist weg. Oder und dadurch natürlich zieht das auch meistens mit einher, das Zuhause, ne, wenn man dann auszieht oder sowas. Oder natürlich auch wie durch Tod oder sowas dann auch bestimmte Themen mit sich zieht, wenn ich meinen Job verliere, ne, dass dann da auch die materielle Sicherheit mit darunter leidet. Also man kann schon verkraften, dass mehrere Säulen auch mal wegbrechen, auch vielleicht zeitgleich. Aber es müssen immer schon so 1 oder 2 Säulen definitiv noch bestehen.
Ja.
Was ich bei deiner Geschichte wirklich insofern auch tragisch finde, Verena, ist, dass du ja eine lebensbedrohliche Krankheit hattest, die natürlich erstmal so die gesamte Existenz ja auch in Frage stellt. Ja. Ne? Also was ja die fünf Säulen der Identität ja auch aus oder beschreiben wollen. Ja. Ne? So, es geht ja auch um die Existenz. Ne?
Absolut. Also ich hatte eher das Gefühl, dass alle fünf Säulen eingestürzt sind. Tatsächlich. Und dass es eben einfach die Zeit gebraucht hat, das auch wieder aufzubauen und auch anders, vor allen Dingen anders aufzubauen, selbst zu akzeptieren, dass es anders ist, auch wenn es vielleicht von außen auch anders erwartet wird. Und dass eben ID wird ja auch oft zum Beispiel als Inner Development, also als innere Entwicklung bezeichnet. Und in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass Entwicklung immer mit Wachstum gleichgesetzt wird, was ich zum Beispiel auch mal hinterfragen würde. Dass man einfach sagt, ja, meine Entwicklung besteht zum Beispiel darin, auch jetzt vielleicht eine Grenze, die ich habe, zu akzeptieren. Also, dass da eben kein Wachstum mehr möglich ist.
Das hast du ganz toll gesagt. Ja.
Ja. Also, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Ja, und das akzeptiere. Das ist ja eigentlich dann auch Identität, würde ich sagen. Ne? Also, mein Selbst so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist. Oder das zu nehmen, was gerade geht und was nicht geht, sozusagen. Ja. Aber es ist eben, braucht Zeit, ne? Und auch Hilfe.
Ich glaube, Zeit ist auch wirklich, muss man sich wirklich bewusst machen, wird immer so unterschätzt. Ne? Also ich habe das jetzt auch, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir so im beruflichen Alltag merke ich halt schon, dass Zeit immer so der wesentliche Faktor ist. Ne? Dass halt viele wirklich, ja, also dass halt auch einfach vieles ein Prozess ist. Ne? Dass man einfach nicht von jetzt auf gleich auch da angekommen ist, was eigentlich im Außen stattfindet oder was rational da ist. Ne? Was man, also zum Beispiel jetzt mit der Diagnose, denke ich ja auch, ich komme da jetzt ein bisschen drauf, weil das so ein bisschen also sehr prägnant ist.
Absolut.
Aber ne, ich meine, da war es ja so, da hast du die Diagnose bekommen und da hat der Kopf das vielleicht schon verstanden, aber vielleicht auch noch nicht wirklich, aber da muss ja auch erstmal alles mitgehen. Ne? Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Cord, ne? Dass so das eine ist natürlich das Rationale, das andere die Gefühle oder aber auch, wie du schon sagst, im Thema Entwicklung, dass es halt wirklich auch häufig wichtig ist, sich diesen Prozess zu gestatten, die Zeit zu geben. Ne?
Ja.
Genau.
Und das in einer Gesellschaft, wo Zeit eigentlich kaum noch gegeben wird. Richtig, ne? Und wo man, also ich bin selbst auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich, das war auch was ich extrem lernen musste, mir selbst die Zeit zu geben.
Und was gerade gesagt worden ist von Ihnen, und Hilfe, ne? Genau,
absolut.
Zeit und Hilfe, ne? Also mal, dass man sowas, dass man nicht sagt, okay, komm, muss man durch, so ist das Leben, sondern dass man sagt, okay, jetzt muss ich gucken, was habe ich für ein Netzwerk, welche Möglichkeiten habe ich, oder Hilfe ist wirklich, würde ich auch sagen, mit das Wichtigste, ja.
Und es ist auch zum Teil harte Arbeit, sich Hilfe, also nicht nur zu suchen, sondern die auch entsprechend zu finden, also das, was einem auch in dem Moment hilft, weil das ja auch bei jedem anders ist und weil das System eben auch oft das nicht unbedingt vorsieht, dass man eben außerhalb dieser ganz akuten Krankheitsphase dann tatsächlich auch noch Hilfe braucht, sozusagen. Das ist auch, aber das ist noch eine ganz andere Diskussion. Da könnte man nochmal über das System diskutieren, in dem wir leben.
Ja, aber ich finde auch, du hattest gerade auch was ganz Wichtiges gesagt, und zwar hast du die Identität dann auch durch die Erfahrung nicht mehr unbedingt im Außen festgemacht, sondern auch ganz klar für dich im Inneren zu so einem wesentlichen Kern formiert hast, ne?
Absolut.
Willst du da noch ein bisschen drüber sprechen, wie das für dich war?
Es ist eigentlich, das kann ich gar nicht so, glaube ich, so vom Kopf her gar nicht so beschreiben, es ist entstanden, wirklich in dieser Entwicklung, dass ich irgendwann bemerkt habe, und das ist ja auch was Stabilität gibt, dass es irgendwie in all dem Chaos eben wirklich noch eine innere Stabilität trotzdem gibt, irgendwie einen Halt, den man in sich selbst hat. Aber das ist so ein Erfahrungswert. Ich weiß, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, wie man da... Also was mir sehr geholfen hat, ist Achtsamkeitstraining tatsächlich. Das Thema hattet ihr ja auch schon mal. Wirklich mehr im Hier und Jetzt wirklich zu gucken, was in dem Moment geht und was nicht geht. Und nicht immer selber auch die Erwartungshaltung. Weil dann kommt man ja immer in so einen Tun-Modus sozusagen. Ja. Ne? Wo man immer sich selbst hinterherläuft sozusagen, aus dieser Unruhe oder aus diesem Hinterherlaufen rauszukommen und wirklich auch so eine Ruhe zu finden mit dem, was da ist sozusagen. Das und Yoga hat mir sehr geholfen, jetzt rein ganz pragmatisch, aber was ja sehr auch an diese Achtsamkeitsphilosophie auch andockt.
Das ist auch sehr viel Körperbewusstsein, ne?
Was genau, tiefe Atmung, Körperbewusstsein, aber auch akzeptiert werden, wie man ist, weil Yoga eigentlich davon ausgeht, dass man nicht irgendeine Übung irgendwie gut leisten muss, sondern dass man sie so macht, wie für einen selbst in dem Moment stimmig und möglich ist. Mhm. Und eben dadurch auch Grenzen akzeptiert werden. Mhm. Und die auch ganz natürlich sind und nicht stigmatisiert oder bewertet sind. Mhm. Das hat mir bei, und der Gesang hat mir sehr geholfen. Meine eigene Stimme hat auch mit Atmung zu tun. Aber eben irgendwie alles Dinge, die wirklich mehr im Gegensatz zu meiner Profession vorher mehr von außen nach innen gehen, wirklich, als in die Expression sozusagen. Das finde ich ganz spannend. Das ist aber ganz organisch entstanden.
Mhm. Sehr schön. Wirklich ganz toll beschrieben. Ja. Gott, möchtest du jetzt, will jetzt nicht schon wieder... Ich will dich schon wieder ansetzen. Ich gucke dich extra an. Möchtest du gerade auch mal, möchtest du gerade irgendwie mal ansetzen?
Wo ansetzen?
Ja. Nee, gar nicht irgendwie was Bestimmtes, sondern möchtest du jetzt auch mal was erzählen?
Ach so, ich höre die ganze Zeit zu. Lass mich, habe ich doch gerade auch schon.
Ich wollte jetzt auch nicht in die Ecke drehen.
Nein, ich verstehe das schon.
Ich wollte schon wieder, klar.
Ja, ich überlege gerade so, in welche Richtung man geht, weil ich fand das jetzt ganz wichtig, dass es individuell mitgeteilt wird, ne? Weil das auch immer eine persönliche Erfahrung ist. Ich hatte gerade aber auch nochmal gedacht, dass wir uns vielleicht auch nochmal deutlich machen müssen, dass Identität, gerade wenn, das würde ich jetzt auch erstmal generell von unserem Gast lösen, weil das etwas ist, was, glaube ich vielleicht jeden mehr oder weniger anspricht, aber das Thema auch, wie ist die Entwicklung meiner Identität, also auch gerade da, wo ja die, wie soll ich das sagen, die Psychologie oder die Forschungen, wie auch immer gesagt, wenn die in der Kindheit und Jugend mit entsteht und sich formt, und man vielleicht da eingeengt wird. Nehmen wir mal so Beispiele wie, du bist ein Nichts oder du musst dich anpassen oder du hast keinen Raum für. Also ich mach mal plakative. Entweder das Kind überspitzt formuliert, was halt total, wo sofort in die Hände geklatscht wird, wenn es irgendwie gerade mal, keine Ahnung, ganz brav die Zähne geputzt hat oder sowas, voll überspitzt. Oder halt das Gegenteil, wo jemand sich richtig, richtig reinhängt, also als Kind, und nicht gesehen wird. Egal was, aber es wird nicht gesehen, ja. Vielleicht, weil vielleicht zu viele Kinder da sind oder der Raum zu eng ist oder ja, man vielleicht mit 5, 6 Kindern aber im Zimmer hängt oder so war das früher. Ja, also wenn man das mal so bedenkt. Also Sachen, das ist etwas, was unsere Identität, gerade unsere, die Erlaubnis in uns selbst, unsere Identität entwickeln zu lassen, sehr stark prägt, würde ich mal sagen. Mm. Ja, ne? Das muss man sich auch nochmal, finde ich, so das klar stimmt. machen.
Also damit kann ich mich auch stark identifizieren. Also meine Eltern sind beide Kriegskinder auch und haben also wirklich gelernt, in ihrer eigenen Kindheit wirklich die Zähne zusammenzubeißen, einfach nach vorne zu gehen, haben das auch weitervermittelt und haben für sich einen sehr starken Halt in der Religion gefunden, im katholischen Glauben, den ich aber als sehr eng empfunden habe immer. Und das erste Gebot zum Beispiel ist ja eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also sie haben immer nur gelebt, liebe deinen Nächsten, also kümmere dich um andere, sei nett, sei brav, sei gut und dann bist du anerkannt oder ein liebes Kind. Und diesen Zusatz wie dich selbst, und das ist für mich wieder wichtig jetzt für meine Identität, den habe ich erst viel, viel später entdeckt. Und dass man sich auch um sich selbst kümmern darf auch. Ne? Also, dass man das auch lernt.
Total. Und ich finde, das ist ein super schönes Beispiel dafür, dass wir wirklich Konzepte oder so Glaubenssätze von den Eltern oder von der Gesellschaft halt wirklich schnell übernehmen können.
Absolut.
Und verinnerlichen können. Ne? Und dadurch halt wirklich auch dieses, unser Entfaltungspotenzial eingeschränkt wird.
Absolut.
Ne? Ich finde auch sowieso das Thema Konzepte oder Konventionen, finde ich auch ein ganz spannendes Thema so in Bezug auf Identität, dass wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine Trennung passiert nach bestimmten Jahren, eine Ehe oder sowas mit Kindern oder so, diese Trennung vielleicht wirklich unvermeidlich ist, weil wirklich beide auch einfach nicht mehr, das passt nicht mehr und dass aber trotzdem die Konvention oder das Konzept, was man einfach gesellschaftlich immer wieder so vorgelebt bekommen hat, wird ja in dem Moment mehr oder weniger verletzt oder wird halt nicht so ausgeführt. Und ich glaube, da ist es natürlich auch so. Ich habe mich immer mit einer gesunden Familie gesehen oder ich habe mich immer als Mutter und Ehefrau identifiziert und aber nie, sagen wir mal, mit dem Begriff alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Ne? Oder geschiedene Ehefrau.
Ja, es nimmt ja auch vorher ganz viel Raum ein. Auf einmal ist dieser Platz frei wieder, ne? Sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Und den muss man dann ja auch irgendwie wieder besetzen, ne? Für sich selber.
Aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch, kannst du wahrscheinlich gut von erzählen, Verena, was das auch für ein tolles Potenzial wahrscheinlich
birgt. Absolut.
Genau, also da auch für sich das Rad neu zu erfinden oder sich überhaupt neu zu finden. Mhm. Und was würdest du denn sagen, war die Erfahrung, also was hat dir die Erfahrung gelehrt oder was hast du für dich da irgendwie so rausgezogen, ne, oder mitgenommen?
Also was ich das Allerschönste finde ich, was ich für mich entdeckt habe, ist, dass ich gerne lebe und das Leben was ganz Tolles ist und dass ich die Zeit, die ich habe, möglichst positiv nutzen möchte mit den Dingen, die für mich persönlich wesentlich sind. Also nicht nur nett zu sein zu anderen, also auch natürlich, ich bin auch gerne ein netter Mensch, aber auch zu mir selber nett zu sein. Ne? Ja, dass Krisen einfach wirklich ein Potenzial haben, sich selber nochmal zu hinterfragen und nochmal neue Wege einzuschlagen auch und Kraft zu finden, auch in sich selbst. Mhm. Ich meine, braucht kein Mensch so eine Krankheit, ne? Also es ist auch scheiße, ne? Keine Frage. Aber wenn man so aus dem ganzen Schlamassel erstmal raus ist und so im Rückblick, würde ich sagen, ja klar, stärkt einen das total, ne? Und gibt auch wirklich eine Chance, alles nochmal zu hinterfragen und neu zusammenzupuzzeln, um das Bild vom Anfang nochmal oder vielleicht sogar auch ein paar Teile rauszuschmeißen, ne? Aus dem Puzzle, die man nicht mehr möchte. Mhm. Schade eigentlich, dass es oft so Krisen braucht auch, also um dahin zu kommen.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, jetzt aus meiner Perspektive, gerade auch als Psychologe und Psychotherapeut, würde ich sagen, am Anfang lernt man ja auch als Psychotherapeut so, dass man sich so, das ist die Diagnose so, und dann muss man die so und so und so begleiten nach Lehrbuch und man lernt das so Schema F, sagen wir mal, erstmal ganz platt, damit will ich aber nicht jetzt den Bereich abwerten, aber man fängt ja so erstmal an. Mhm. Und aber mir ist klar, also jetzt durch auch die langjährige Erfahrung, dass ich ohne Identitätsfokus nur bedingt gut begleiten kann. Das sage ich jetzt aus meiner Perspektive, weil es geht viel mehr, uns mal ganz klar deutlich auszudrücken, das ist jetzt von mir sehr subjektiv gesagt, aber es geht viel weniger um den Namen der Erkrankung. Es geht viel mehr darum, was der Betroffene als Identität daraus zieht.
Das stimmt.
Hast du ein Beispiel dafür irgendwie?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Depression habe als Diagnose, ja, und dann hört man das so, also zum Beispiel ein Patient, sagt man ja in diesem Setting, Patient sitzt mir gegenüber und sagt dann so, ja, ich habe eine Depression. So, dann weiß ich erstmal noch gar nicht, was er hat. Ich könnte jetzt natürlich dann sagen so, okay, heftig, kann ich sie begleiten, ne? So, dann stellt man einen Antrag, legt los, aber eigentlich weiß ich ja noch gar nicht, was er hat. Und wenn man dann so raushört, okay, dann sagt er vielleicht, ich habe Albträume und ich merke irgendwie, es kommt dann, Klassiker wäre dann so, ja, man grübelt mehr, man fühlt sich hilfloser. Na, dann werde ich jetzt natürlich mit meiner Erfahrung, frage ich dann natürlich auch nach, okay, gibt es einen Zeitpunkt, an dem es so angefangen hat, wo es stärker wurde? Und dann sagt die Person vielleicht so, ja, seit dann und dann und dann. Und plötzlich, vielleicht, ich versuche es plakativ zu halten, ja, sagt dann die Person, ja, eigentlich habe ich das erst seit, keine Ahnung, wir umgezogen sind oder Trennung oder da war dann vielleicht noch eine andere schlimme Diagnose oder jemand in der Familie ist krank geworden oder das war gerade zu viel auf der Arbeit. Na, und dann hat man dann plötzlich einen ganz anderen Bezug dazu. Ja, und dann vor allen Dingen, jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Identität nochmal, wenn jetzt zum Beispiel die Person, das macht, sagt nicht jeder, aber wenn die Person jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, und meine Mutter war ja auch schwer depressiv, ja, oder Depression ist so stigmatisiert, ja, so nach dem Motto, als das ist was ganz Schlimmes, da kann man nichts machen oder es ist so, ja, dann denkt dann die Person, okay, dann ist das jetzt bei mir auch so. Ja, also dann denkt die Person tatsächlich jetzt, jetzt muss ich das genauso durchmachen. Ja, und also solche Erfahrungen gibt es dann damit auch. Also es hängt so ein bisschen davon ab, was habe ich gehört. Ne? Und jetzt gehe ich nochmal eine Stufe weiter. Man braucht noch nicht mal sowas, das, was ich alles jetzt gesagt habe. Es reicht auch allein, dass ich zum Arzt gehe, sage meine Symptome und der Arzt sagt plötzlich, Sie haben das. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Das ist übrigens ein tatsächlicher Fall noch aus meiner ambulanten Pflege. Sagte eine Patientin, irgendwie ist dann zum Arzt gegangen, hat gesagt, ich kann nicht schlafen. Und hat der Arzt gesagt, hat sich das angehört, wie viel schlafen Sie denn so? Ja, so und so viele Stunden. Wie lange haben Sie das denn schon? Ja, schon seit so und so lange. Okay, ja, haben Sie eine Schlafstörung, ne? Kriegen Sie Medikamente, fertig. Mhm. Ich jetzt in der ambulanten Pflege fahre da regelmäßig hin. Und dann sagt die mir das auch, sie war jetzt beim Arzt. Und, also war wegen Blutdruckkontrollen, bin ich da hingefahren. Und dann sagt sie so, ja, ich war jetzt beim Arzt. Und er hat mir was verschrieben, damit ich besser schlafen kann. Und da habe ich ihr gesagt, so, haben Sie ihm denn auch erzählt, dass Sie sich mittags noch 2-3 Stunden hinlegen? Und hat sie gesagt, nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe mich nur gefragt, was ich, wie ich nachts schlafe. Ja, das nur
ist
so.
Süße,
ja,
Geschichte.
Ja, das ist ja tatsächlich eine aus dem Leben. Ne? Mhm. Dann, und sie hat gedacht, ja, aber der Arzt hat doch gesagt, ich habe eine Schlafstörung. Ja, ja. So, ne? Also ich mache halt es wieder ein bisschen plakativ zu halten. Ne? Aber das ist so, das ist immer die Frage, ne? Der Identität. Oder wenn man zum Beispiel der Meinung ist, nehmen wir mal das Thema, und da jetzt werde ich ein bisschen brisanter, nehmen wir mal das Thema Schizophrenie oder Psychosen. Ne? Wenn man so eine Diagnose kriegt, das ist schon mal ein Label. Also da, warum? Weil jede Form von Wahrnehmung kann sofort in Frage gestellt werden. Jede. Mhm. Wenn man dann irgendwie was hört oder was denkt, was empfindet, kann ja direkt Psychose sein. Also Psychose, so wie die, wie so die Wissenschaft oder wer auch immer so definiert. Ne? Und da würde ich auch heutzutage sagen, muss man wirklich vorsichtig mit, gerade mit solchen Diagnosen sein, weil man ansonsten sich selbst und auch seine ganze Wahrnehmung immer wieder in Frage stellen muss. Mhm. Na, das ist nämlich auch das Thema Identität dann. Ne? Mhm. So, wer bin ich denn dann?
Ne? Absolut, so. Ja, auch wenn, ja, wenn man wieder gesund wird und diese, ich sage jetzt mal, die Krankheit nicht mehr hat, ne? So, ja, ja. So, ne, jetzt bin ich, vorher war das dann eben ganz klar, ja, ich bin die Erkrankte und jetzt wer bin ich denn dann jetzt? Also es ist auch, hört sich blöd an, aber es ist eben tatsächlich so, ne? Es fällt dann ja auch irgendwie weg. Ja. Und man muss sich da auch wieder neu, also wieder auch einen neuen Platz suchen, sage ich jetzt.
Ja. Ja,
total. Und es hat ja auch Vorteile, weil man viel Aufmerksamkeit bekommt, viel Hilfe und Mitgefühl und so weiter. Das ist ja auch durchaus zwischendurch ganz schön.
Das kann ich durchaus verstehen, ja klar, auf jeden Fall. Dass das natürlich auch andere Dinge mit sich bringt. Ja. Man genießt es ja auch in dem Moment sehr, kann ich, also, ne, weil ja das andere extrem möglich ist, man ist komplett hilflos. Mhm. Ne? Und dann ist es für einen ja auch wirklich, sagen wir mal, so das, was einem Halt gibt.
Ne? Absolut.
Also,
ja.
Genau. Aber ich fand das auch ganz schön, dass es ein bisschen so wie so ein Bausteinprinzip, ne? Das
genau.
Wenn was wegfällt, ne, dann ist ein bisschen, also wie halt auch diese Säulen der Identität, also dass man da ja immer so ein bisschen gucken muss, dass das Fundament, ne, die Statik irgendwie da ist.
Ja.
Ne? Wäre jetzt auch eine Frage an dich, Kurt, nochmal so aus der Psychologie heraus. Was würdest du sagen, zählt zu einer gesunden Identität? Kann man das irgendwie sagen? Also
gesunde Identität? Also ich würde sagen, wenn man zum einen das, seine eigenen Identitätsanteile, weil es immer individuell ist, seine eigenen Identitätsanteile, die man wahrnimmt, auch als zugehörig zur eigenen Identität, wie man sie haben möchte, so zählt. So würde ich es sagen. Ne? Also dass man sagen kann, okay, das bin ich jetzt, okay, kann ich mit leben, das ist in Ordnung, das gehört zu mir, ja, keine Ahnung, ich mache was Plakatives, tollpatschig sein. Oder irgendwie nicht richtig zuhören. Ja, also an so bestimmten Stellen wie, hast du den Müll runtergebracht, hast du die Milch noch gekauft, also solche Sachen jetzt. Ne? Aber wenn man sagt, gut, das gehört dazu, das kann ich akzeptieren, also alles, was so in den Bereich fällt, das akzeptiere ich zu meiner Identität, also zu dem, wie ich bin, umgangssprachlich, dann würde ich von einer gesunden Identität sprechen. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, damit komme ich nicht klar. Oder meine Identität hängt vielleicht 5 Etagen oben. Also ich bin noch nicht perfekt genug. Ich muss noch besser werden. Ne? Dann habe ich ja eine Diskrepanz, also einen Unterschied zu dem, wie ich mich sehe und wie ich sein möchte. Da fängt für mich schon Potenzial an zu einem Leidensweg oder Leidensdruck. Und da würde ich auch sagen, das wäre für mich jetzt nicht mehr die Definition von gesund. Selbst wenn einer sagen würde, das ist für mich ein Ansporn, würde ich sagen, für mich ist immer dann Ansporn, wenn die Karotte noch so lange vor mir hängt, dass ich zumindest noch nicht verhungern muss. Also, dass ich zumindest noch was zu essen habe. Sobald ich anfange, irgendwie zu verhungern oder nicht mehr klarzukommen, ne? Zu leiden, Lebensqualität darunter leidet. Genau, so kann man es ja sagen. Dann würde ich nicht mehr von gesund sprechen. Mhm. So.
Was macht man denn in dem Moment? Also gehen wir jetzt echt mal von so einem Beispiel aus, was relativ alltäglich ist. Es gibt ja viele Menschen, die wirklich sehr perfektionistisch veranlagt sind. Und ne, also da fällt ja bestimmt, fallen bestimmt ein paar Leute mit rein in das, was du gerade gesagt hast. Alle Anwesenden
ausgenommen.
Alle Anwesenden natürlich ausgenommen. Was glaubst du denn, oder nicht, was glaubst du denn, wie würdest du jetzt sagen, geht man da am besten vor? Um da irgendwie eine Balance sagen wir mal, wieder so den Anspruch runterschrauben zu können.
Also das Allerwichtigste ist, dass man es erstmal erkennt und auch wirklich so sieht. Weil die meisten Reaktionen sind ja so, wenn von außen die Rückmeldung kommt, hör mal, da bist du aber ganz schön perfektionistisch, dass dann die Person sofort sagt, nee, also gar nicht. Oder schon so geschickt ist in der Einleitung, dass man gar keine Chance mehr hat, was zu sagen, weil es schon alles vorweggenommen worden ist.
Ja. Mach mal ein Beispiel.
Okay, also wenn ihr jetzt hier rein, also jetzt, ne, jetzt wenn das hier meine Räume wären, ja, und sagen
anders. Meine Räume sind auch deine Räume, Bruder.
Alles gut. Sagen wir mal, machen wir ein plakatives Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einer WG wohnen würde, damit will ich jetzt aber nicht die WGs abwerten, sondern nur in einer WG wohnen würde, habe ich ja mal gemacht. Und die Räumlichkeiten jetzt vielleicht nicht so ideal sind, weil vielleicht eine Wäsche auf dem Boden liegt und ähnliches. Und ihr schon an der Tür seid und würdet dann reinkommen. Und ich schon an der Tür euch sage, bitte seht euch nicht um, genau. Weil wenn ihr euch umseht, dann liegt das nur da. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, das aufzuräumen, weil eigentlich normalerweise sieht sie ganz anders aus. Das ist eine Vorwegnahme davon. Das ist ja nur ein Beispiel. Das kann man noch geschickter machen.
Ja, so ein entschuldigender Charakter.
Ja, natürlich.
Charakter, ne?
Ja, klar.
Mhm. Ne? Ja, im Grunde auch immer der Hinweis darauf, das ist ja noch nicht meine Identität, die ihr seht, ne? Sondern so, oder das hat jetzt einen Grund, warum das nicht stattfindet, ne? Sozusagen. Ne? Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem, dass Identität im Grunde genommen schwer zu fassen ist. Ne? Also das ist ja wirklich, also ich hatte so am Anfang wirklich den Gedanken, okay, eigentlich finde ich, ist es doch so die Gesamtheit dessen, was wir sind. Ne? Also was sind wir eigentlich, wie empfinden wir uns, wie empfinden uns andere, also ein bisschen so wie so das Gesamtbild. Aber ist schwierig zu sagen, ne? Weil es sind natürlich auch Erwartungen, die ich an mich selber habe, ne? Ja. Die im Innen liegen, also die ich vielleicht ja noch gar nicht so komme. Klar, die natürlich auch meine Motivation und mein Handeln erkennen lassen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Also,
also man spricht auch, die Psychologie spricht ja von Ich-Dyston und Ich-Synton. Ne? Das sind also die Unterscheidungen auch in dem, was kann ich wahrnehmen zu mir, so im Einklang mit mir, was ich auch akzeptieren, erkennen und integrieren kann und das, was halt noch nicht geht, was ich vielleicht nicht wahrnehme oder nicht wahrhaben will. So, ne? So dass ich zum Beispiel mir selber sage, nehmen wir mal das Beispiel Alkoholismus, wenn ich Alkoholiker bin, aber ich das selber so noch nicht sehe, aber das Umfeld. Mhm. Ja, und auch die Ärzte sagen, oh, ihre Leber sieht aber ganz schön schlecht aus, also nach dem Motto, wir müssen jetzt sicher mit dem Trinken aufhören und dann die Person sogar sagt so, ja, ich habe das im Griff, ich kriege das hin, also morgen kann ich sofort aufhören, wenn ich will, das wäre ein gutes Beispiel dafür. Das ist nicht Ich-Synton, das wäre eher Dyston, also ich akzeptiere noch nicht, dass ich eigentlich gar keine Kontrolle mehr darüber habe und dringend Hilfe brauche, es sei denn, das ist mir egal, dass ich vielleicht dann doch das nächste Jahr nicht mehr erlebe oder so.
Ja, ist ja im Grunde genommen dann Verdrängung, ne? Verleugnung, ne? Oder?
Ja, nicht nur das. Und jetzt machen wir es noch komplexer. Mhm. Nehmt jetzt mal, stellt euch nochmal vor, dass das Umfeld noch genauso blind ist. Nehmt euch mal das Beispiel, der Arzt ist vielleicht selber Alkoholiker und sagt dann so noch als Beispiel, es ist sehr plakativ, überspitzt, aber sowas ist noch gar nicht, man kann es auch. Man muss es nicht so mit so einem Spitzenbeispiel machen, aber es ist tatsächlich so, dass man schnell dann vielleicht das System das sogar noch mitträgt. Und dann die Person, wenn die selber da blind ist, und man dann das Gefühl hat, der Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Das war gar nicht so schlimm. Ja, so als Beispiel. Ich soll vielleicht jetzt nur noch eine Flasche vielleicht mal weglassen von den 10. So.
Jetzt könnte ich dir aber auch entgegnen, Cord. Ja, was denn? Ne? Ich lebe doch damit ganz okay. Also für mich ist doch meine Identität, also die ich für mich gefühlt wahrnehme, ist doch perfekt.
Ja.
Ne? Ich kann immer schön einsuppeln.
Natürlich.
Ne?
Natürlich.
So, alles gut.
Ja, natürlich.
So, warum ist das jetzt ein Problem? Aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Thema, weil ich habe keinen Leidensdruck im Grunde, ne?
Ja, genau, ich habe keinen Leidensdruck, weil ich diesen Teil ja nicht als Ich-Synton wahrnehme. Und solange, sagen wir mal so, ich selber für mich ja klarkomme und mich ja nicht selbst nicht schade, sage ich mal. Und schade ist jetzt auch wieder eine Definitionsfrage. Mhm. Hier bei dem Beispiel wäre es gesundheitlich. Ja, gesundheitlich schade, körperlich gesundheitlich oder von der Lebensqualität her oder auch, dass ich vielleicht früher sterbe oder sowas wie im Rauchen oder was weiß ich nicht alles, ja. Selbst da bleibt das immer jedem Einzelnen individuell überlassen. Mhm. Ganz klar, auf jeden Fall. Nun reden wir jetzt, wenn wir bei Identität sind, müssen wir uns nur klar machen, wir gucken jetzt ja von der Perspektive der Identität, dass dieser Teil blind ist. Weil wenn der integriert wäre, würde die Person sagen, ja, ich weiß das, dass ich nächstes Jahr nicht mehr lebe, aber ich lebe jetzt und dann lebe ich lieber jetzt so und dann bin ich halt eher tot. Aber es ist für mich voll in Ordnung. Dann wäre das integriert.
Ich finde, es ist auch irgendwie schön, nochmal, wie du es jetzt so auch benannt hast, zum Beispiel mit den Beispielen, zeigt ja auch ganz gut, dass Identität auch viel damit zu tun hat und ich finde, da kommen wir auch wieder ein bisschen souveräner, sich die Dinge bewusst zu machen.
Ja, absolut.
Ne?
Ja. Also sich in Kontakt sein mit seinem Selbst. Ne? Also selbstbewusst, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ne? Also will ich das nicht?
Ja.
Ja. Ne? Wenn ich das bewusst, also wenn ich mich bewusst entscheide, also ich kann nur über meinen Mann zum Beispiel, der sagt, ja, ich bin Raucher, ich rauche gern, ich weiß, das ist ungesund, aber ich werde das trotzdem nicht ändern, weil das zu meinem Leben gehört. Also dann kann ich das ganz blöd finden. Aber für ihn ist das eben, ist das so, ne? Gehört zu ihm dazu.
Ja.
Und,
Oh, gutes Beispiel.
Ja.
Ja. Ich finde jetzt nochmal zum Abschluss irgendwie die Frage ganz spannend, wie kann man eigentlich versuchen, eine gesunde Identität für sich zu entwickeln? Also ich sage mit anderen Worten, wie kann ich versuchen, mich in vollstem Potenzial auszuschöpfen oder mich im vollsten Potenzial zu leben, so wie ich bin, was ich gerne möchte, also meine eigenen Bedürfnisse komplett wahrzunehmen und auszuleben, ohne mich halt zu sehr davon beeinflussen zu lassen, was so im Außen stattfindet, ne? Oder Erwartungen, Anforderungen, wie ich zu sein habe. Was würdet ihr da sagen? Fang ich mal mit mir an.
Also erstmal würde ich sagen, hart arbeiten. Also ich finde das tatsächlich, es ist eine harte Arbeit an sich selbst. Achtsam zu bleiben mit sich, das gut wahrzunehmen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, aber auch immer zu schauen, wenn ich die jetzt umsetze, inwieweit komme ich auch irgendwie in die Grenzen der anderen hinein. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, also vielleicht auch zur Unterscheidung zum Egoismus, ich lebe mich jetzt nicht einfach aus und trete anderen Leuten permanent damit auf die Füße, sondern das ist ja auch immer noch so eine Gratwanderung, ne? Also ich... was ich für mich richtig halte und wie ich aber auch in sozialen Kontakt dann irgendwie trotzdem noch, wie soll ich das sagen, so angemessen handeln kann, dass der andere auch in seiner Freiheit oder in seinem Leben nicht eingeschränkt wird. Ne? Also es ist irgendwie eigentlich ein ständiger Prozess, ein ständiges Arbeiten an sich selbst, würde ich jetzt mal so kühn behaupten. Und durchaus anstrengend. Es fliegt einem nicht zu.
Na klar. Ja, definitiv.
Und dann ist man manchmal wieder weiter weg von sich und dann kommt man wieder näher ran. Also es ist irgendwie ja wie im echten Leben eigentlich, ne? Also auf, ab, hin und her. Ja. Ja. Immer mal zwei Schritte zurück, ein vor. So.
Ja, das finde ich auch ganz schön beschrieben, weil das ja auch häufig so der Prozess ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Kurt, ist, aber bei mir zum Beispiel dann im Coaching, ne, dass man halt wirklich auch häufig so diese Rückfälle hat, sage ich jetzt mal, ne, wo man dann auch, also nicht, wo die Klienten ganz gerne zu mir in die Sitzung kommen und dann sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, es ist gerade alles viel schlimmer als vorher. So. Oder es fühlt sich gerade so an, als wäre ich wieder komplett auf dem Tiefpunkt oder so, da, wo ich angefangen habe. Und wo ich mir halt auch denke, das ist ganz natürlich und da auch sich nicht zu verurteilen.
Absolut.
Ja? Und nicht irgendwie, das hast du gerade so schön gesagt, oder auch wirklich das anzunehmen, dass es ein Prozess ist, ne? Dass wir nicht von jetzt auf gleich, wir haben es gehört, wir haben es verstanden und jetzt muss ich es ab jetzt so umsetzen. Und wenn es mir nicht misslingt, nicht immer gelingt, dann ist es direkt katastrophal. Nee, eben nicht. Ne? Mhm. Also wir wachsen ja durch die Fehler. Wir wachsen dadurch auch, finde ich auch, das sage ich meinen Klienten auch immer, allein schon, dass sie wahrgenommen haben, ne? Dass sie es in dem Moment ja nicht umgesetzt haben. Ne? Also dass sie es nicht konnten, dass sie es überhaupt in dem Moment bewusst hatten. Das ist schon unfassbar gut. Ja. Ne? So, und dann werden sie es beim nächsten Mal auch wieder anders betrachten. Ne? Oder,
absolut.
Genau, aber ich glaube, sich da einfach auch die Geduld zu geben. Oder worauf ich ja hinaus wollte, ist, was du gerade gut sagtest, war dieses, zwei Schritte vor, zurück.
Genau. Genau. Und nicht zu sagen, der Rückschritt ist jetzt was Schlechteres als der Schritt nach vorne.
Ja.
Meine Kollegin sagt immer so schön, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das finde ich auch so schön.
Ne? Stimmt. Also, ganz toller Satz. Ne?
Also und vielleicht erlebe ich ja, wenn ich jetzt, ich habe geplant, irgendwie mit dem Schiff rüberzusetzen und dann gehe ich auf einmal über die Brücke oder schwimme und schwimmen ist anstrengend, aber vielleicht entdecke ich dadurch nochmal was ganz Neues oder so. Ne? Also ich kann natürlich nicht immer im Leben alles positiv sehen. Das ist auch manchmal, darf man auch, finde ich, scheiße schreien. Ist auch in Ordnung. Ja. Aber zu versuchen, das anzunehmen zumindest.
Ja, aber ich denke auch so, wer sagt denn, dass wir immer nur die guten Erfahrungen in unserem Leben so gepachtet haben?
Naja.
Also ich finde, dass die schlechten Erfahrungen einen ja auch viel stärker wachsen lassen. Ne? Also wenn man halt für sich was Schlimmes erfahren hat, so schlimm das auch ist, und natürlich wünscht man sich das nicht oder wünscht man das keinem, aber wenn man das gut, sag ich mal, überstanden hat, dann hat es ja irgendwo einen unfassbaren Lerneffekt, ne?
Absolut.
So, und ich glaube, alles, was wir halt, wir sind ja die Summe unserer Erfahrungen, und das heißt, man macht ja eigentlich nie Rückschritte.
Und im Achtsamkeitstraining sagt man ja deswegen auch, dass es nicht gut und schlecht gibt, sondern nur angenehm oder unangenehm. Also da wird ja nicht bewertet, aber auch das ist so schwer, finde ich, weil wir in einer Gesellschaft sind, wo wir von Anfang an immer nur mit Bewertung leben.
Ja.
Ne?
Ja,
ganz und genau. Dann damit aufzuhören, sage ich jetzt mal, oder sich selbst nicht mehr zu bewerten, ist auch
so eine Folge
hart
zu machen.
Ja, genau.
Richtig, ganz genau, Verena. Also ist ein großes Thema, finde ich auch, das Thema Bewertung. Ne?
Ja.
Cordi, ja. Ich bin durch. Wir sind bei einer Stunde, ganz genau.
Ja, cool. Ich würde noch kurz abschließend auch noch sagen, was ich sehe. Weil ich
finde, ja, genau.
Ja, ist gut.
Bin ich voll aber, Entschuldige.
Alles gut. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass ich auch nochmal meinen Senf dazugebe.
Bitte,
nein, weil
bitte.
Ich fand den Aspekt auch noch wichtig. Ja, ich finde immer Probleme, versuche ich immer zu sehen. Ich sage absichtlich versuche ich, weil manchmal ist es auch nicht möglich, aber als Herausforderung zu sehen. Mhm. Also sich klar zu machen, dass... ich würde sogar sagen, dass es wir uns auch klar machen müssen, dass es ein Luxus ist, dass wir unsere Identität unter den Bedingungen in bestimmten Zeitfenstern leben dürfen. Mhm. Weil nehmt doch einfach nur mal das Beispiel Kriegsgebiete oder sowas. Mhm. Ne? Da ist das halt nicht möglich. Also da ist man froh, wenn man da überhaupt sag mal, Luft zum Atmen hat und vielleicht mal keine Schmerzen hat oder was weiß ich, je nachdem. Also ich will es nicht zu sehr dramatisieren, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns einfach auch immer klar machen, ich finde diesen Parameter gut, dass wir uns immer ständig aktualisieren an der Realität. Der Realitätscheck ist, glaube ich, ein ganz guter Modifikator dafür, also oder als eine Art Orientierung, weil wir haben eine Vorstellung von unserer Identität, wir müssen halt immer gucken, ob das gerade möglich ist.
Stimmt.
Und ich muss ehrlich gestehen, das fällt mir an der einen Stelle leichter, an der anderen Stelle schwieriger, aber dass ich, also vor allen Dingen, das ist ja auch noch so ein Faktor, wenn mir diese Identität sehr wichtig ist, mach mal ein Beispiel, IKEA-Regal aufbauen und ich will das unbedingt ohne Bedienungsanleitung schaffen und am besten, weil ja alle gleich aufzubauen sind, denke ich mir dann so, und ich da mich plötzlich wundern, dass ein paar Schrauben überbleiben, aber der Schrank steht und dann irgendwie wackelt der doch so komisch, dann muss ich mir eingestehen, das lag daran, dass man vielleicht hätte nochmal besser die Bedienungsanleitung lesen. Also so. Mhm. Ne? Und dann auch so. Und selbst wenn man es nicht schafft, aber dass man dann sich sagt, okay, dann vielleicht nicht jetzt, sondern vielleicht beim nächsten Mal oder so. Ne? So, das ist das mit der Herausforderung sehen. Nicht als eine Art Scheitern, sondern als eine Art Indikator für nächstes Mal guckst du halt einfach anders hin.
Ja, genau. Ja, und ne? Hast du super, dass du das noch mit reingenommen hast, Kurt. Ich finde auch überhaupt, dass wir diesen Freiraum haben, also was du gerade gesagt hast, diesen Luxus haben, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, in so eine starke Selbstauseinandersetzung zu gehen und in die Reflexion überhaupt vornehmen dürfen. Weil ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gestern Abend noch, habe ich die Serie angefangen, Tschernobyl. Weiß nicht, ob die jemand kennt.
Ja.
Und ja, habe ich mir gedacht. Cool. Ja, auf jeden Fall, ich war entsetzt davon. Man weiß ja um die Tatsache an sich, aber es war natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, das jetzt so in der Serie sich nochmal zu verdeutlichen.
Ja, ja.
Und da muss ich auch, habe ich gestern zu meinem Mann gesagt, ich finde es total toll, dass wir überhaupt in so einer Zeit wie heute leben. Also wo
das
ganz
stimmt.
andere, auch so, ja, ganz andere Werte existieren und wo auch die Leute irgendwie anders drauf sind, ne? Weil da hat man ja auch so, in der Serie sieht man ja auch ziemlich gut, wie das politische System damals noch funktioniert hat und so, ne? Wie so die ganzen Überzeugungen waren. Aber natürlich auch die Tatsache an sich, was da passiert ist, die Katastrophe. Ne? Da ging es erstmal nicht um irgendwie, wie kann ich zu mir finden oder so. Ne? Da ging es ums reine Überleben. Ne?
Ja, auch seine Gedanken frei äußern zu können, dass wir überhaupt sitzen können und miteinander sprechen können.
Ja.
Und das öffentlich machen können, ohne dass, und dass da Restriktionen oder Zensur oder irgendwie. Also ne, da fängt es ja eigentlich auch schon an, dass man das frei ausleben.
Die freie Meinungsäußerung,
ja, genau.
Ne? Ganz genau.
Genau.
Vollkommen.
Ja. Das stimmt schon. Auch, finde ich auch ein sehr nahes Beispiel, so nehmen wir nochmal den Geschlechtereffekt hinzu, ne? Die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes. Wenn man sich bedenkt, ne? Bis Anfang der 70er war das doch noch so, da musste die Frau noch fragen, ob sie arbeiten gehen durfte. Also sowas ist zum Glück oder ne, Kindeswohlgefährdung, dass erst im Jahr 2000 erst die Kinder per Gesetzesgebung das Recht haben auf eine gewaltfreie Erziehung. Ne? Vorher war es das Recht der Erziehung ist Gewalt. Also all sowas, also das stimmt. In der heutigen Zeit, wir lernen, entwickeln uns weiter, das tun wir ja ständig, aber dass das zumindest, ich bleibe jetzt mal im Bereich Deutschland, wir da einiges schon an Luxus und Veränderungen positiver Art auch zu dem Thema sagen können.
Ja, und um da vielleicht den Bogen zu spannen, dass man auch vielleicht sagen kann, es gibt auch so eine gesellschaftliche Identität.
Ja, natürlich. Ja,
absolut.
Auf allen Ebenen, ja. Gibt es echt. Ja, ja.
Genau.
Die Identität ist, es waren nur Beispiele, da könnten wir wirklich sagen, tagelang. Vielleicht jahrelang auch drüber reden, aber es ist wirklich so, es gibt so viele Unterfacetten, ja. Und ich mache nochmal hier Werbung jetzt für meine Liga der Psychotherapeuten, also auch tatsächlich ausgesprochen in die Öffentlichkeit, also ohne Identität zu arbeiten. Ich glaube, das macht auch keiner, zumindest kenne ich jetzt keinen, der es nicht macht, aber wenn man die Identität nicht hinzunimmt, das wäre grob fahrlässig. Das ist, weil es immer individuell ist. So, das muss mit hinzu. Die individuelle Betrachtungsweise der Problematik, sonst kommt man nicht weiter, sonst ist man nur bei Schema F. Keine Chance.
Ja.
Ja.
Durchaus. Also.
Durchaus, genau.
Durchaus.
Yes. Yes. Ja.
Ich frage jetzt erstmal Verena. Verena, wie geht's dir denn? Bist du soweit für dich? Ja. Möchtest du gern noch irgendwie, hast du noch was auf dem Herzen?
Ich habe gerade das Gefühl, dass es ganz rund ist.
Ja, ne?
Ja. Ja.
Schön. Hm? Schön. Also für mich fühlt es sich genauso an.
Hm? Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Für die Folge jetzt, für das Thema, top.
Super. Ja, auch hier wieder gerne die Ansprache nach draußen. Wenn ihr euch noch irgendwas Aspekte wünscht, die wir heute nicht angesprochen haben zu dem Thema Identität, ist ja natürlich ein komplexes Thema.
Ja.
Und oder wenn ihr auch bestimmte Beispiele habt, eigene Erfahrungen, die ihr gerne anbringen wollt, worüber wir uns unterhalten sollen, dann immer gerne her damit.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja. Ja, nee, schön. Dann freue ich mich erstmal sehr, Verena, wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür,
dass
du zu uns gekommen bist, dass du dich so geöffnet hast und deine Geschichte so, ja, sag ich mal, auch nach außen getragen hast.
Danke.
Ja,
vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, das teilen durfte.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, und Brüderchen, ne? Schön auch, dass du wieder dabei warst.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass auch du da warst und dass wir alle da waren.
Die Gummibärchen sind noch fast voll.
Ja,
wollte ich
nochmal
ganz kurz die Linie aufgreifen.
Genau. Irgendwann haben wir auch Ravioli hier.
Machen wir eine Live-Episode aus dem
Mega.
Vom Italiener, weißt du,
genau. Ravioli essen. Ravioli testen, welches Schaf und wie auch immer. Ja. Egal.
Sehr schön. Ja. Schön, wie gesagt, ich versuche jetzt einfach das Ende zu finden. Ja. Das gelingt mir nicht immer.
Dülü.
Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ja. Ciao.
Ciao.
Das war es leider schon wieder. Eine neue Folge Psycho trifft Coach ist damit schon wieder am Ende. Aber wir möchten auch hier an der Stelle nochmal sagen, wie toll wir es fanden, dass Verena zu uns in die Folge gekommen ist, mit uns persönlich gesprochen hat. Und das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Sie wurde nicht anonymisiert, also der Name ist der richtige. Und das soll jetzt wirklich auch nicht abschrecken, wenn man irgendein Thema hat oder irgendeine Sache, mit der man selbst Erfahrung gemacht hat und möchte gerne mit uns persönlich in der Folge drüber sprechen, kann man das auch unter einem anderen Namen machen. Möchte man aber gerne natürlich irgendwie zu einem bestimmten Thema aufklären, ist Experte auf dem Gebiet, Kollege oder wie auch immer, dann geht das natürlich auch ganz normal mit eigenem Namen. Aber nur da wollen wir schon mal sagen, das hat nichts damit zu tun. Also ihr könnt das ganz frei entscheiden, wenn ihr Interesse habt, zu uns an den Tisch zu kommen. So, und wie immer nochmal kurz der Hinweis, lasst uns gern wissen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie Fragen habt, Ideen, Anregungen, schreibt uns eine E-Mail. Ihr könnt uns über unsere Homepage erreichen, www.psychotriftcoach.de oder über Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind eigentlich mittlerweile, glaube ich, überall. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne eine nette Liebebewertung bei iTunes hinterlassen. Da freuen Kurt und ich uns ganz besonders. Aber ja, fühlt euch ganz frei darin. Und wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Tschüss.